So, Skype.
Herzlich willkommen zum Tonabnehmer Nummer 7 vom 15. August 2005. Heute in der Skype-Konferenz mit Markus Völter zum Thema Softwarearchitektur und modellgetriebene Entwicklung.
Hallo Frank.
Wir wünschen recht viel Spaß.
Hey Markus, grüß dich.
Servus.
Jo, prima, dass es klappt mit unserem Schwatz. Wir haben es ja schon länger vor, mit dem Tonabnehmer endlich mal was zur modellgetriebenen Softwareentwicklung zu machen, Mensch. Prima.
Genau, das ist ja mindestens schon ein halbes Jahr, wo wir das diskutiert haben.
Mhm.
Nee, kann ich
nicht. Naja, ganz.
Egal. Ja.
Aber so in etwa.
Ja.
Hey, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so?
Ja, bin freiberuflicher Berater und Coach, oder wie auch immer man das nennen will. Das heißt, ich tingle durch Land und Firmen und erzähle den entsprechenden Kunden irgendwas über modellgetriebene Entwicklung, bin in irgendwelchen Projekten dabei. Softwarearchitektur, Middleware sind auch Themen, die da mitspielen. In letzter Zeit ist eben vor allem da die modellgetriebene Ecke, ne? Naheliegenderweise. Ansonsten, wenn ich nicht arbeite, dann tue ich bei gutem Wetter Segelfliegen und bei schlechtem Wetter Papers schreiben, Präsentationen vorbereiten und so weiter.
Du sprichst auf das schlechte Wetter an, wie war's?
Naja, also ich habe mir ja dieses Jahr ein bisschen Zeit genommen zum Fliegen, aber die Ausbeute war nicht so prickelnd. Ich habe jetzt vorhin mal zusammengerechnet und bin jetzt dieses Jahr auf 215 Stunden in der Luft gekommen. Das ist zwar im Prinzip relativ viel, aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ich hatte, eigentlich doch relativ wenig. Eigentlich wollten wir unser Gespräch ja auch bei dir oben irgendwo machen, ne?
Stimmt.
Mal drauffliegen. Aber es gab dieses Jahr eigentlich fast nie mehr als 2-3 Tage am Stück, wo zuverlässig schönes Wetter war. Ne? Und wenn du immer damit rechnen musst, dass es abends hagelt und der Flieger kaputt geht, dann überlegst du dir das. Ne?
Oh Gott, ja, stimmt.
Muss man nicht haben.
Ja. Jo, du, mittlerweile nennt sich ja jeder zweite Softwarearchitekt. Was verstehst du unter deinem Softwarearchitekt oder vielmehr, was macht einen guten Softwarearchitekten?
Naja, letztendlich hängt es natürlich davon ab, wie das Projekt organisiert ist. Ne? Also ich kenne Projekte oft von größeren Consulting-Unternehmen, wo der Architekt sich vor allem mit Konzepten beschäftigt und dann halt PowerPoints malt, irgendwelche Middleware-Produkte auswählt und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht sollte sich der Architekt aber eigentlich mit anderen Dingen beschäftigen, insbesondere mit der Frage, wie eben die fachlichen Anforderungen technisch sinnvoll umgesetzt werden. In vielen Projekten trennt man ja auch zwischen dem technischen und dem fachlichen Architekt. Ne? Der technische Architekt kümmert sich mehr um die Frage, welche Technologien verwendet man, was sind die richtigen Paradigmen, welche Konzepte setzt man ein. Und der fachliche Architekt überlegt sich dann eben, wie wird zum Beispiel die Funktionalität partitioniert und so weiter. Wichtig ist in aller Regel, egal ob technisch oder fachlich sich der Architekt quasi den Schwerpunkt setzt, ist, dass er mit Leuten umgehen kann. Weil er ja letztendlich derjenige ist, der dafür sorgen muss, dass die Entwickler ja die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun.
Mhm.
Und so ein reiner Theoretiker oder einer, der mit Leuten nicht kann, tut sich halt auch schwer, dann das Entwicklerteam in irgendeiner Weise zu coachen oder wie immer man das nennen will. Ne?
Ja.
Eine Sache, die mir auch noch auffällt, ist, dass ein Architekt meiner Meinung nach in der Lage sein muss, wie soll ich sagen, Inkonsistenzen zu erkennen. Ne? Also sowohl in den Anforderungen als auch nachher in der Art und Weise, wie man das System implementiert. Wenn jemand einfach nur stupide Dinge umsetzt, ohne die Dinge zu hinterfragen und zu abstrahieren und zu versuchen, einfach ein Modell, jetzt nicht im Sinne von UML, sondern ein mentales Modell eines Problems zu bauen, dann kommt in der Regel auch kein gutes System raus. Also eine gewisse Fähigkeit zur Abstraktion und zum strukturierten Denken ist, glaube ich, ziemlich essentiell.
Mhm. Was heißt für dich Softwarearchitektur? Oder hier wieder die Frage, was macht eine gute Softwarearchitektur aus?
Ja, also eine gute Softwarearchitektur, meiner Meinung nach, ist erstens leicht verständlich. Also ich will jetzt nicht mehr im Märzchen Bierdeckel kommen. Es ist wahrscheinlich für Softwarearchitekturen genauso unrealistisch wie für Steuererklärungen. Aber man sollte schon in der Lage sein, mit einem kleinen, was weiß ich, Dokument oder Wiki-Site oder was auch immer von, was weiß ich, 5 bis 10 DIN A4 Seiten so die wesentlichen Punkte einer Softwarearchitektur zu beschreiben oder zu kommunizieren. Das macht die Architektur dann leichter verständlich, es macht sie leichter umsetzbar Je weniger Konzepte sie hat, desto leichter wird sie auch wartbar, weil man nicht so viele Details hat. Letztendlich muss sie natürlich auch testbar sein. Das ist ganz, ganz essentiell. Eine Architektur, die, sagen wir mal, die verschiedenen Aspekte des Gesamtsystems so miteinander verschränkt, dass sie nicht einzeln testbar ist, ja, die wird es nicht lange durchhalten. Ne? Was ich auch denke, ist, dass eine Architektur nur in zweiter Linie mit Technologien zu tun hat. Ich habe da auch selber so einen gewissen Lernprozess durchgemacht. Als ich früher angefangen habe, so mit so Architekturthemen, war das ganz, ganz stark technologiegetrieben. Also, ne, wenn eine Anforderung kam, ne, mit welcher Technologie setzt man das am dümmsten um? Frage ist ein bisschen anders und denkt ein bisschen mehr konzeptioneller Art. Also sprich, man sollte erstmal versuchen, eine Architektur zu definieren, indem man die wichtigsten Konzepte, die quasi die Bausteine, aus denen ich nachher meine Software baue, die erstmal konzeptionell zu beschreiben und dann erst in dem weiteren Schritt zu überlegen, wie ist die Technologieabbildung von dem Ganzen. Weil man sonst natürlich viel zu stark von Technologie, ja, bei der Arbeit gestört wird, ne?
Ja, wir hatten das ja schon mal, als wir uns ganz am Anfang über den Tonabnehmer unterhalten hatten, sagtest du halt schon, dass die Diskussion um Softwarearchitekturen halt viel zu stark von den einzelnen Technologien geprägt sind und genau. Halt über J2E-Architekturen, Web-Service-Architekturen und so weiter. Warum denkst du, ist das so? Warum wird das so stark ins Zentrum gerückt?
Ja, warum es so stark ins Zentrum gerückt wird, hat natürlich, glaube ich, mehrere Gründe. Einer ist natürlich ganz offensichtlich der, dass das Marketing von Produktherstellern natürlich ganz stark in diese Richtung geht und natürlich eine Firma, die eine bestimmte Technologie oder Architektur, Referenzarchitektur verkauft, natürlich auch ein Interesse dran hat, dass möglichst viele Leute das dann auch einsetzen. Ja. Das heißt, einfach nachdem die dann ja auch das große Marketingbudget haben, ist natürlich einfach in der Öffentlichkeit, in der Community das Thema Technologien ganz, ganz Hype einfach immer. Ich denke aber, es gibt noch mehr Gründe. Ich habe gerade schon das Wort Hype erwähnt. Ich denke, dass die Mehrzahl aller Entwickler, ohne jetzt irgendjemand da irgendwie persönlich beleidigen zu wollen, aber durchaus, sagen wir mal, bereit ist zu glauben, dass irgendein neuer Hype, eine neue Technologie das Problem, das sie jetzt im Projekt haben, halt schnell löst, problemlos löst und alles wird besser. Ne? Das heißt, man ist einfach als Mensch, denke ich, dazu geneigt, Versprechungen zu glauben. Je mehr Erfahrung man hat, denke ich, desto weniger bereit ist man da dazu. Aber man stellt es halt doch immer wieder fest, dass es einfach so eine gewisse Gläubigkeit gibt, dahingehend, dass irgendwas Neues das Problem halt löst. Und ein weiterer Punkt, denke ich, sind Standards. Na, also ich habe da inzwischen so eine etwas zweifelhafte Beziehung zu dem Thema, weil früher, wenn man sich mal TCP/IP anguckt beispielsweise, dann ist ein Standard entstanden eigentlich dadurch, dass sich irgendeine Lösung von Problemen in der Praxis bewährt hat. Na, und irgendwann mal hatte man 5 verschiedene Lösungen und die beste, naja, oder vielleicht auch nicht die beste, aber irgendeine hat sich aufgrund von Erfahrungen und von Praxisnutzen dann durchgesetzt. Heutzutage entstehen diese ganzen Pseudo-Standards ja dadurch, dass sich 5 Hersteller zusammensetzen. Jeder hat schon irgendein Tool und dann baut man den größten gemeinsamen Nenner, die Obermenge von allem und nennt es dann Standard für X, Y und Z. Was halt dann bedeutet, dass wenn ich irgendeinen Standard einsetze, meine Software fast zwangsläufig komplizierter wird, als es sein müsste. Und deshalb denke ich, sollte man Standards halt ja an wichtigen Stellen schon einsetzen, aber halt nicht überall. Und all das sind halt so Gründe, warum ich denke, dass man sich das Leben dadurch einfacher machen kann, erstmal in Konzepten zu denken und dann halt später sich zu überlegen, okay, an welcher Stelle kann mir ein Standard helfen, ne? Wo brauche ich Unabhängigkeit von einem bestimmten Produkt, also nämlich ein Standard, an welcher Stelle kann mir welche Technologie helfen, wo setze ich welches, also sich Pattern ein im Umgang mit irgendeiner Technologie. Das sollte man in dem zweiten Schritt überlegen und nicht am Anfang gleich.
Klingt gut. Wie kommt man denn zu einer einfachen und adäquaten Softwarearchitektur? Wie wählt man einen guten Softwarearchitekturstil aus und so weiter? Du hast da so ein paar Ideen.
Ja, also die eine Meta-Idee sozusagen ist natürlich einfach Erfahrung. Also ich denke, unabhängig von dem Zeug, was ich gleich erzählen werde, ist es bei Softwarearchitektur ganz, ganz wichtig, dass derjenige, der sich eine Architektur ausdenkt oder das Team oder wer auch immer, dass man da Erfahrung hat. Und zwar sowohl im Umgang mit den Konzepten, Technologien, Standards, die man dann später braucht, als auch mit der Domäne. Ich bin ja nun kein großer, bin ja nicht bekannt dafür, dass ich Experte wäre für irgendwelche Versicherungen oder sonst wie Domänen, aber ich stelle halt schon fest, dass man sich leichter tut, eine Architektur zu bauen, wenn man in einer bestimmten Domäne schon mal eine Architektur gebaut hat. Also Erfahrung ist sehr wichtig. Unabhängig davon, denke ich, sollte man eben eine Architektur in ja, mehreren Schritten bauen. Die würde ich gerade mal kurz so erläutern.
Ja,
das erste ist tatsächlich so eine, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so eine technologieunabhängige Architekturdefinition. Also eine Beschreibung, aus welchen Bestandteilen eine Software besteht, wie diese Bestandteile miteinander interagieren, wie man sie als Programmierer verwendet, warum man die Bestandteile so definiert hat, wie man sie definiert hat. Und dadurch halt mal eine Menge von grundlegenden Konzepten, man könnte fast sagen Sprachbausteine, ne? Sprachbausteine der Sprache, mit der ich nachher mein System baue, dass man eben erst diese Konzepte mal definiert. Und dann in einem zweiten Schritt eben definiert, na gut, der Anwendungsentwickler, der jetzt die fachlichen Anforderungen umsetzt, wie kann der jetzt mit diesen Konzepten umgehen? Wie sieht das Programmiermodell aus, ne? Also, wie definiere ich zum Beispiel eine Komponente? Was muss ich dazu tun? Das muss man irgendwann mal definieren und in aller Regel auch dokumentieren. Und wenn das gemacht ist, dann kann man eigentlich die fachlichen, funktionalen Anforderungen anfangen umzusetzen. Im nächsten Schritt muss ich dann darüber Gedanken machen, okay, gut, ich muss das Ganze jetzt auf irgendeiner technischen Plattform laufen lassen. Also zum Beispiel J2E oder .NET, Complus, Corba, keine Ahnung. Das heißt, jetzt zu dem Zeitpunkt muss ich mir überlegen, wie kann ich die Bausteine, die ich vorher konzeptionell definiert habe, wie kann ich die abbilden auf irgendwelche Technologien? Und da muss ich eben so ein, ich nenne das immer Technologie-Mapping definieren. Mhm. Wichtig ist jetzt die Frage, welche Plattform verwende ich denn? Und da ist eben die Aussage die, dass es ja in jedem Projekt eine Menge von nicht funktionalen Anforderungen gibt, ne? Skalierbarkeit, Transaktionalität, Failover, Security, und dass die Wahl der Plattform eben von genau diesen nicht funktionalen Aspekten getrieben werden sollte. Also wenn man zum Beispiel sagt, man muss gut skalieren, man muss Failovern, man muss Transaktionalität haben, insbesondere auch mit verteilten Transaktionen, dann wird jedem relativ schnell das Thema J2E oder wie es jetzt neu heißt, Java-EE einfallen. Mhm. Wenn man aber sagt, man hat eine Anforderung, wo man eben keine verteilten Transaktionen hat und auch vielleicht nicht per Management-System das System dynamisch rauf und runter fahren können muss, dann reicht vielleicht auch eine einfachere Plattform. Ich sage jetzt mal Spring. Und anhand solcher nicht funktionalen Kriterien kann man dann eben relativ schön oder relativ schnell erkennen, welche Plattform Sinn macht. Und dann muss ich eben das Mapping von meinen Konzepten dahin bauen. Im nächsten Schritt wird man sich Gedanken machen über eine, ich nenne das Mock-Plattform, also über die einfachst mögliche Plattform, die überhaupt funktionieren kann, und zwar zum Zwecke des Testens. Mhm. Ich will ja meinen fachlichen Code testen können, also bildlich gesprochen, ohne den Applikationsserver hochzufahren, ne? Ja, nur um zu testen, ne, ob die Zinsberechnung funktioniert, will ich keinen Applikationsserver hochfahren. Und wenn ich es eh schon geschafft habe, dass ich meine Konzepte technologieunabhängig beschrieben habe, und ein Programmiermodell habe, wo die Technologieabbildung nicht durchscheint, dann ist es in aller Regel ziemlich einfach, sich eine zweite Plattform auszudenken, eine möglichst einfache, wo viel gestubbt und gemockt wird, um dann die fachlichen Artefakte, die man programmiert hat, testen zu können. Und dadurch ist man eigentlich fast schon fertig. Was natürlich klar ist, mit so einer gemockten Plattform kann ich die nicht funktionalen Dinge nicht testen. Ne? Die wird nicht skalieren, die kann in aller Regel keine Transaktionen. Das heißt, man muss jetzt einen vertikalen Prototyp bauen, wo man eben alle, sagen wir mal, interessanten Aspekte des Systems einmal ausprogrammiert, ausprobiert. Und aufgrund dieses Dingens kann ich dann eben auch Lush-Tests fahren. Und es verifiziert mir auch, dass mein Technologie-Mapping funktioniert. Das sind eigentlich so die grundlegenden 5 Schritte meines Erachtens, die man durchführen sollte, wenn man sich eine Softwarearchitektur ausdenkt. Wobei natürlich das jetzt nicht als sequentielle Folge gedacht ist. Ne? Klar, man wird ein bisschen Konzepte definieren, ein bisschen Technologie mappen, ein bisschen Mock-Plattform bauen und dann ein Stück vertikalen Prototyp. Wichtig ist nur, dass man nicht einfach mit einem vertikalen Prototyp anfängt, weil das in aller Regel dazu führt, dass man eben gerade wieder sehr früh mit Technologie konfrontiert ist und sich über die Konzepte keine Gedanken macht. Ne?
Ja. Wie lange braucht das in etwa, dieser Prozess in einem Projekt?
Also er braucht nicht länger als ein anderer Prozess, also ein weniger strukturierter, weil meiner Erfahrung nach durch so Geschichten wie diesen Versuch, eine technologieunabhängige Architektur zu definieren, wird natürlich, macht man sich strukturierter Gedanken über bestimmte Dinge. Ja? Und dadurch, dass man die Technologieabbildung isoliert und explizit macht, wird die eigentliche Programmiererei natürlich einfacher. Das heißt, das, was sich jetzt erstmal nach zusätzlichem Aufwand anhört, amortisiert sich sehr, sehr schnell, wenn man einfach ein besser strukturiertes System hat, leichter testen kann, man muss nicht auf jedem Arbeitsplatz einen Applikationsserver installieren und konfigurieren und so weiter. Und deshalb kommt man da eigentlich relativ schnell. Also ich würde behaupten, es dauert nicht länger als anders. Mhm. Eher das Gegenteil. Und was natürlich auch noch eine Rolle spielt bei dem Ganzen, ist, dass das Vorgehen, wie ich es gerade beschrieben habe, natürlich auch sozusagen die Basis legt für weitergehende Automatisierungen, Stichwort modellgetriebene Entwicklung. Mhm. Und wenn man dann eben schon so eine technologieunabhängige Architekturdefinition hat, kann man eben dann auch in der zweiten Phase, können wir vielleicht später noch drüber reden oder so, in der zweiten Phase formaler wird, indem man ein Architekturmetamodell definiert und dann eben das Technologie-Mapping automatisch generiert oder eben mittels DSLs, domänenspezifischen Sprachen, die Anwendungsstruktur, die Anwendungsfunktionalität beschreibt. Na, da kann man eben dann noch eine ganz große Menge an weiteren Benefits rausholen, die einem sehr, sehr schwer fallen, wenn man nicht so vorgegangen ist am Anfang.
Ich hatte vor allen Dingen auch gefragt, weil in gewisser Weise läuft ja dieser Prozess kontinuierlich während des gesamten Projektes immer weiter. Nur dass halt die Intensität abnimmt, weil wenn natürlich neue Anforderungen kommen, muss ich mir halt auch wieder neue Gedanken machen über die Technologieabbildung, über die Mock-Plattform und so weiter.
Ja, klar. Also, ich habe so eine, also andersrum, es gibt ja oft so die Diskussionen zwischen den mehr so formaleren und den mehr so agilen, ne? Über die Frage, wie formal sollte man denn eine Architektur definieren? Sollte man die Architektur definieren, bevor man anfängt zu entwickeln? Gibt es da spezielle Leute, die die Architektur definieren oder machen das alle? Passiert das on the fly zufällig oder muss man das dediziert machen? Das sind alles so Fragen, die immer wieder auftauchen.
Genau.
Weiß nicht, ob wir da jetzt groß drüber reden sollen. Eine Sache ist mir aber wichtig, und zwar die, dass wenn man eine architekturelle Entscheidung getroffen hat, egal wie, entweder durch Vorsehung, ja, durch Erfahrung, durch Diskussion im Team, durch Erfahrung, was auch immer, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann muss diese architekturelle Entscheidung auch konsequent und richtig im System umgesetzt werden, und zwar durchgehend. Mhm. Ja? Und zwar so lang, bis man feststellt, dass die Entscheidung falsch oder unvollständig war. Dann muss ich sie revidieren und dann muss ich den revidierten Ansatz wieder konsequent weiterverfolgen. Weil wenn ich diese konsequente Weiterverfolgung nicht mache, dann wird das System zwangsläufig unstrukturiert, um nicht zu sagen chaotisch, und viele der versprochenen sozusagen Benefits der Architektur, was weiß ich, Skalierung oder sonst was, werden quasi kompromittiert, weil sie eben nicht konsequent umgesetzt wird. Deshalb ist die zentrale Herausforderung meines Erachtens in dem Projekt nicht unbedingt das Ausdenken einer Architektur, sondern das konsequente Umsetzen.
Oder kommunizieren. Wie macht man das?
Oder was?
Das Kommunizieren.
Ja, genau. Das, also zum konsequenten Umsetzen ist Kommunizieren natürlich die erste Voraussetzung.
Ja, genau. Und daran haben wir es ja oft schon.
Genau. Und das hängt jetzt natürlich wieder sehr stark vom Projektumfeld ab. Na, wenn ich 5 Leute habe, die alle das Projekt in Anführungszeichen verstanden haben.
Dann auch zurufen.
Ja, genau. Da muss ich groß gar nichts machen. Ja. Da habe ich ein paar zentrale Dinge auf irgendeiner Wiki-Seite da halt aufgeschrieben oder so. Und das war's. Wenn ich aber 20 Leute habe oder noch schlimmer 200 oder 800, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann muss ich meines Erachtens bestimmte Dinge erzwingen. Wobei ich mit erzwingen jetzt nicht den Polizeiansatz meine, ja, dass quasi da so Architekturpolizisten rumrennen und jedem auf die Finger hauen, der sich gegen die Regeln verstößt.
Ja.
Oder mit Grepp irgendwelche Verstöße nach Public Attributen greppen. Ja, das macht meines Erachtens keinen Sinn. Ich halte es für weitaus produktiver, quasi proaktiv die Sachen umzusetzen. Also bestimmte architekturelle Konstrukte so zu definieren und auch dann im Programmiermodell zu verankern, dass sie gar nicht mehr von den Entwicklern falsch gemacht werden können. Mhm. Und wenn man Dinge falsch macht, dann muss man sie da muss man quasi erzwingen, dass man sie so falsch macht, dass dieser Fehler sehr leicht erkennbar ist. Na? Also, um nochmal das Thema Modellgetrieben da kurz anzusprechen. Wenn man eben Dinge in einem Modell beschreibt und dieses Modell ist durch Tools sehr leicht passbar, verarbeitbar, dann ist es sehr leicht, darin Inkonsistenzen zu finden. Wenn ich versuche, die Inkonsistenzen auf Code-Ebene zu finden, tue ich mir viel, viel schwerer. Einfach weil der Code mächtiger ist, weil ich eine Turing-komplette Sprache habe, mit der ich alles Mögliche beschreiben kann. Ne? Und dann wird es einfach schwerer, Fehler im Umgang mit der Architektur oder dem Programmiermodell zu finden. Und deshalb ist bei dieser Definition des Programmiermodells ganz, 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 ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie kann ich dieses Programmiermodell dafür verwenden, die Architektur im Projekt sozusagen zu erzwingen. Also quasi den Leuten Mechanismen an die Hand zu geben, wie sie einfach, also ohne sich anstrengen zu müssen, die Architektur richtig verwenden können. Und das ist gar nicht so einfach. Hm. Und je mehr Leute man im Team hat, desto schwieriger wird es.
Ja. Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema modellgetriebene Entwicklung. Auch MDA, was verbirgt sich hinter den beiden Wörtern? Erklär mal ein bisschen den Hintergrund dazu.
Ja, also im Endeffekt geht es einfach darum, ich denke, wir haben jetzt in der Diskussion ja auch schon den Kontext ein bisschen gelegt, Softwareentwicklung effizienter zu gestalten, indem man den Entwicklern erlaubt, Dinge mit Sprachen auszudrücken, die sich besser für das entsprechende Problem eignen als die 3GL-Programmiersprache. Ne? Das Problem ist ja, wenn ich in einer bestimmten Domäne arbeite, Domäne ist halt irgendwie Fachversicherungen oder J2E-Architektur oder was auch immer, wenn ich also in so einer Domäne arbeite, gibt es immer eine Menge von Worten, Begriffen, Konzepten, Vorgehensweisen, die für diese Domäne spezifisch sind. Und wenn ich es schaffe, meine Werkzeuge, in dem Fall jetzt also konkret in Anführungszeichen Programmiersprachen, wenn ich es schaffe, diese Werkzeuge für diese Domäne anzupassen, dann kann ich natürlich die Sachverhalte, die ich in der Domäne ausdrücken will, auch effizienter gestalten. Das heißt, im Endeffekt geht es bei modellgetriebener Entwicklung darum, dass man sich domänenspezifische Sprachen ausdenkt. Ausdenkt ist jetzt hier vielleicht ein bisschen definiert, erarbeitet. Dass man sich also diese DSLs zurechtlegt, um mit denen nachher effizienter entwickeln zu können. Das ist eigentlich so der ganze Punkt. Und die MDA ist jetzt eigentlich nichts anderes als ein Standardisierungsversuch der OMG. OMG kennt man ja, ne, von Korba und UML. Mhm. Ein Standardisierungsversuch, um bestimmte Techniken, Vorgehensweisen und Konzepte, die man eben braucht, um solche DSLs zu beschreiben und umzusetzen, diese Dinge zu standardisieren. Das heißt, die MDA überlegt sich, mit welchen Mitteln kann ich eben domänenspezifische Sprachen vernünftig beschreiben. Da kommt dann UML ins Spiel. Oder wenn ich dann diese Modelle, die ich mit so einer DSL beschreibe, überführen will in ausführbaren Code, wie kann so eine Transformationssprache aussehen? Und klar, die Standardisierung hat natürlich wieder den Hintergrund, wie üblich bei der OMG, dass sich dann die Toolhersteller kompatible Tools bauen können, also meistens dann doch nicht tun, aber theoretisch könnten, sodass dann quasi eine gewisse Interoperabilität an dieser Tool-Ecke entsteht. Das heißt, eigentlich ist die MDA als Standardisierungsbemühung sozusagen eine spezielle Geschmacksrichtung des allgemeinen MDSD-Ansatzes. Und der tritt ja in der Industrie gerade an allen Ecken und Enden hervor. Ne? Es gibt da so diese mehr so Open-Source-orientierte Ecke, die sich dann den Label MDSD, Model Driven Software Development, quasi aufgeschrieben haben. Da bin auch ich so relativ aktiv. Dann gibt es bei Microsoft die Software Factories-Ecke. Ne? Mhm. Es ist zwar erheblich umfangreicher als nur das Definieren von DSLs, aber der Aspekt der DSL-Definition oder DSL-basierten Programmierung ist auch wichtig. Von den Jungs bei IntelliJ, ne, die Macher von, wie heißt es, IDEA?
IDEA, ja.
Die haben ein neues Tool in petto, das unter dem Begriff Language-Oriented Programming firmiert, wo es quasi eben auch darum geht, eigene, in dem Fall meist textuelle Sprachen zu bauen und die dann zu verwenden. Domain-Specific Modeling ist was man schon länger kennt. Generative Programming geht eigentlich in die gleiche Ecke. Also die Idee, sich eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu bauen, mit denen man dann effizient Dinge ausdrücken kann, ist eigentlich gerade relativ weit verbreitet.
Mhm. Ist MDA sowas wie eine Vision? Ich sehe das halt einfach dadurch, dass dort halt dieses plattformunabhängige Modell existiert, das plattformspezifische Modell. Und wenn man halt nach generierten Code verändert, dass sich das wieder auf das ursprüngliche Modell zurück durchschlagen soll und so weiter. Ich sehe das halt als sowas wie eine Route für die nächsten, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre. Aber was ist deine Meinung dazu?
Also da muss man ein paar verschiedene Aspekte unterscheiden. Der MDA-Standard als solcher enthält ja eigentlich fast keine konkreten technischen Handlungsanweisungen oder so, sondern das ist tatsächlich eine Roadmap. So sage ich das auch.
Okay.
Aber man muss ein paar Dinge mehr dazu sagen. Neben dem eigentlichen Kern-MDA-Standard gibt es ja ein paar Dinge, die da konkreter sind. Also zum Beispiel die MOF, diese Meta-Object-Facility. Das ist ein ganz konkreter technischer OMG-Standard zur Beschreibung von Meta-Meta-Modellen. Kommen wir nachher vielleicht noch drauf. UML als eine Möglichkeit, DSLs zu bauen, ist ein ganz konkreter Standard. Das heißt, die OMG versucht natürlich auch mit diesem MDA-Ansatz verschiedene bereits vorhandene Standards quasi mit reinzunehmen. OCL, ne? Ist da auch so ein Thema. Mhm. Object Constraint Language. Was die Vision angeht, da ist natürlich schon klar, es dauert noch eine ganze Weile, bis der Tool-Support so ist, wie ihn sich die OMG ursprünglich vorstellt. Und deshalb muss man da heutzutage auch von dem, was MDA als Vision oder als Ziel beschreibt, auch ein paar Abstriche machen. Was aber nicht heißt, dass es deshalb nicht nützlich ist. Man muss halt nur wissen, wo die Grenzen sind.
Klar.
Was diese Geschichte angeht, dass Dinge quasi im Quelltext geändert werden und dann sich in das Modell wieder zurück durchschlagen, das nennt man ja auch Round-Trip Engineering. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil, ich sag mal so, es ist gar nicht immer möglich. So eine Transformation von dem Modell in den Code fügt ja jede Menge Detail hinzu, reduziert aber den semantischen Inhalt. Ne? Mhm. Wenn ich im Modell eine Komponente explizit als solches modelliere und die halt dann nachher im Code zu einer Java-Klasse wird, die von irgendeinem Interface erbt, dann habe ich da Detail, Implementierungsdetail hinzugefügt, habe aber Semantik rausgenommen. Und wenn ich jetzt auf dieser weniger semantisch reichen Ebene anfange zu modifizieren, kann es eben möglich sein, dass es keine Transformation sozusagen gibt, die dieses detailliertere, aber weniger semantisch reiche zurück in ein Modell transformiert. Wir kennen das Beispiel eigentlich alle aus den 0815 UML-Tools. Ne? Ich male in UML eine Assoziation zwischen zwei Klassen, 1 zu n, und was wird daraus generiert? Ein Attribut vom Typ List, was die Dinger entsprechend hält. Hm. Ja? Wenn ich jetzt im UML-Modell an diese Assoziation so einen leeren Diamant, ne, so einen Aggregationskringel hinmal, was wird da draus generiert? Das Gleiche. Und wenn ich den Diamant ausfülle, um damit die Semantik einer Komposition zu beschreiben, was auch immer das dann genau ist, das weiß ja keiner so genau, was wird da draus generiert? Auch wieder das Gleiche. Das heißt, ich habe eine Abbildung, wo drei verschiedene Dinge auf die gleiche Realisierung in Code gemappt werden. Und dann ist klar, dass die Transformation rückwärts nicht funktioniert. Mhm. Kann nicht gehen. Und deshalb ist es im Rahmen von richtig gemachter modellgetriebener Entwicklung weder möglich noch wünschenswert, in allen Fällen vom Code wieder zurück zum Modell gehen zu können. Man muss dann eben im Modell die entsprechenden Aspekte ändern, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil wenn man es richtig macht, das so viel weniger Aufwand ist als im Code, dass es sowieso keiner freiwillig im Code ändert.
Ja. Nur kurz, ja? Was ist deine Meinung zu Executable UML und den Action Semantics?
Das sind zwei getrennte Themen. Executable UML halte ich persönlich für nicht besonders interessant, weil da die generische UML jetzt wieder quasi als generische Programmiersprache verwendet wird, ja. Also wenn ich eine Vorschleife in Code hinschreibe, habe ich persönlich kein Interesse dran, stattdessen ein Rechteck mit 3 Compartments zu malen. Ja, nee, das halte ich persönlich für vollkommenen Humbug. Das macht keinen Sinn, finde ich. Außerdem ist Executable UML eben generisch und eben gerade nicht domänenspezifisch. Das ist halt eine grafische 3GL, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Meiner Meinung nach braucht die Welt sowas nicht. Action Semantics ist ein bisschen was anderes, weil es ist sehr einfach, strukturelle Aspekte des Systems zu modellieren. Das kann ich mit Box- und Line-Diagrammen, komme ich da relativ weit. UML, wenn es rein muss. Ja. Oder Visio ist sehr gut an der Stelle. Mhm. Was aber schwieriger wird, ist Verhalten auszudrücken. Also die Implementierung einer Methode, die zum Beispiel sagt, instanziere mir eine Entität vom Typ Kunde, mit Namen Kunde, setze dessen Attribut auf Markus und dessen Attribut Name auf Markus und dessen Attribut Alter auf, keine Ahnung, 31. Solche Sachen sind schwieriger auszudrücken, weil sie auf einem relativ feinen, granularen Level passieren und wenn man sich vorstellt, das mit einer grafischen Sprache machen zu wollen, das macht einfach keinen Sinn, das geht in UML nicht. Und da kommt jetzt Action Semantics ins Spiel. Das heißt, man kann jetzt sagen, ich habe ein Modellelement vom Typ, keine Ahnung, Entry Action bei einem State, ja? Mhm. Und da hinterlege ich jetzt ein Stückchen Code, geschrieben mittels dieser Action Semantics, der eben besagt, dass hier jetzt ein Kunde instanziert werden soll und so weiter und so fort. Und das füllt schon eine gewisse Lücke, weil heutzutage geht man sehr oft so vor, dass man irgendwie strukturellen Dinge im Modell modelliert, daraus dann allen möglichen technischen Code generiert. Das spart unendlich viel Arbeit, ist also sehr, sehr sinnvoll. Aber man wird die eigentliche Fachlichkeit, ne, die 3, 4, 5 Zeilen Code, lege Kunde an, setze den Namen auf Markus und so weiter, die wird man üblicherweise im implementierten Code an entsprechend wohldefinierten Stellen eintragen. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr komplett plattformunabhängig, sondern man hat sich spätestens jetzt gebunden an die Programmiersprache. Nicht unbedingt an die Ausführungsplattform. Ne? Ich kann ein Kundenobjekt erzeugen, egal ob ich in J2E, Spring oder Plain Java bin. Aber an die Sprache habe ich mich gebunden. Und da bringt natürlich die Action Semantics als plattformunabhängige Beschreibung von Verhalten oder Implementierungscode, bringt da schon einen zusätzlichen Vorteil. Mhm.
Jubi, modellgetriebene Entwicklung. Welche Bestandteile gibt das? Wie funktioniert das? Wie machst du das?
Ja gut, in erster Linie muss man sich mal über die Domäne Gedanken machen, in der man arbeitet. Ich kann keine domänenspezifische Sprache bauen, wenn ich die Konzepte der Domäne nicht kenne. Verstellt sich von selber.
Ja.
Das heißt, ein erster Schritt ist immer eine gewisse Domänenanalyse. Oft macht man das implizit, weil man es einfach aus Erfahrung weiß. Na, wenn ich 10 Banksysteme gebaut habe, dann kenne ich langsam die Strukturen, die bei Banksystemen typischerweise auftreten. Man muss jetzt dieses Wissen über die Domäne formalisieren, weil wenn es nicht formalisiert ist, kann auch ein Tool nicht damit arbeiten. Formalisieren bedeutet in diesem Fall, dass man in dem Fall jetzt ein sogenanntes Metamodell erstellt, also ein Modell, welches die Konzepte der Domäne formal definiert und miteinander in Beziehung setzt, sodass später dann ein Generator damit arbeiten kann. Als Metamodellierungssprache verwendet man oft UML. Das ist auch in der Praxis alles gar nicht so schlimm, wie es sich gerade anhört. Es sind halt, ja, der Begriff ist halt ein bisschen abschreckend. Es gibt Firmen, da muss man 5 Euro in der Kaffeekasse zahlen, wenn man das Wort Meta verwendet. der Begriff hat schon eine gewisse inflationäre Verwendung in dem Umfeld von MDSD. Ne?
Wie viel zahlt man für Meta-Modell?
10 Euro, keine, also ich weiß nicht, ob es quadratisch geht, ne? Also 10 Euro oder 25. Also wie gesagt, man wird zunächst mal die Konzepte der Domäne in dem Metamodell beschreiben und man kann sich jetzt dann eben darauf basierend überlegen, wenn ich jetzt einen konkreten Sachverhalt in der Domäne modellieren will, dann muss ich die Konzepte, die ich gerade im Metamodell definiert habe, irgendwie konkret modellieren. Also Beispiel UML. Das Metamodell der UML beschreibt das Konzept Klasse. Es beschreibt, dass eine Klasse Attribute haben kann und Operationen und dass es von anderen Klassen erben kann und so weiter. Wenn ich jetzt eine konkrete Klasse modellieren möchte, also einen Zusammenhang in meiner Domäne beschreiben, dann muss ich natürlich irgendeine Möglichkeit haben, das Konzept Klasse in meiner Sprache auszudrücken. Das heißt, ich brauche jetzt eine konkrete Syntax, eine textuelle oder grafische Beschreibung, um in Modellen die Konzepte des Metamodells auszudrücken. Und um wieder gerade noch bei dem UML-Beispiel zu bleiben, na, Rechteck entspricht halt einer Klasse und die Attribute schreibt man eben textuell in das obere Compartment und die Operationen in das untere. Und wenn ich von einer anderen Klasse erben will, dann habe ich halt diesen Pfeil mit diesem leeren Dreieck. Ne? Mhm. Das heißt, die Definition von konkreter Syntax, die es mir erlaubt, die Konzepte des Metamodells und damit der Domäne quasi hinzumalen oder hinzuschreiben, ist der nächste Schritt. Was damit natürlich dann zusammenhängt, es ist schön, sich eine konkrete Syntax auszudenken, aber ich brauche dann auch Tool, mit dem ich die dann malen kann. Ja? Und das ist übrigens einer der zentralen Gründe, warum viele DSLs gerade am Anfang UML-basiert sind. Weil jeder hat ein UML-Tool Und mit Stereotypen und Tagged Values kann man quasi fast alles ausdrücken. Möglicherweise nicht besonders schön, aber man kann es ausdrücken. Und deshalb eignet sich UML relativ gut als, sagen wir mal, 0815 konkrete Syntax, ne, um sein Metamodell zu repräsentieren.
Bitte? Verstehe.
Gut. Der nächste Schritt ist dann eben, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt die Modelle, in denen ich eben dann Zusammenhänge meiner Domäne beschreibe, wie kann ich die überführen in ausführbaren Code? Weil ich kann ja eben nicht die Modelle direkt ausführen. Es gibt zwar Modellinterpreter, aber das sind Nischenprodukte. Das macht in aller Regel keinen Sinn. Ich möchte ja dann zum Beispiel, dass meine Versicherungsalgorithmen eben auf J2E laufen. Also brauche ich eine Abbildungsvorschrift. Und da sind wir jetzt gerade in der Ecke von oben, wo ich vorher dieses Technologie-Mapping erwähnt hatte. Ne? Es wird jetzt quasi automatisiert, indem der Generator mittels Abbildungsvorschriften, die werden dann oft Templates genannt, quasi die Konzepte, die in dem Modell hingemalt sind, abbildet auf konkreten Code. Und das hat eben zur Folge, dass man letztendlich mit dem Metamodell die technologieunabhängige Konzeptdefinition macht und mit den Generator-Templates dann das Technologie-Mapping. Das Modell dient dann eben als zumindest Teil des Programmiermodells. Und das zeigt auch so ein bisschen, warum ich vorhin erwähnt hatte, dass diese fünf Schritte einem so ein bisschen den Weg in Richtung modellgetriebene Entwicklung ebnen. Ne? Und wenn man das gemacht hat, dann kann man eigentlich ja, seine Sachverhalte modellieren, generiert sich den entsprechenden Code draus und pragmatischerweise ergänzt man dann die Dinge, die im Modell nicht auszudrücken waren, halt direkt in Implementierungscode. Wichtig ist halt, dass man da im Rahmen des Programmiermodells genau sagt, was wird modelliert, was wird programmiert, und wo geht das Handprogrammierte wie in den generierten Code zusammen. Ne?
Ja, du hast das jetzt in relativ vielen Projekten schon so gemacht. Ist es ja immer so, dass man mit diesen Dingen sofort startet oder macht es auch Sinn, eine schon mehr oder weniger angefangene Entwicklung dann hinterher noch auf den modellgetriebenen Weg zu bringen? Also einfach zu gucken, was gibt das? Was machen wir immer und immer wieder und welche Dinge davon lassen sich generieren und automatisieren?
Ja. Also wie gesagt, man wird erst dann, es gibt zwei Voraussetzungen, um modellgetrieben zu arbeiten. Erstens, ich mache etwas mehr als einmal. Ne? Weil es macht keinen Sinn, etwas zu automatisieren, was ich nur einmal im ganzen Leben oder im Projekt mache.
Ja?
Der zweite Punkt ist, ich kann erst dann verallgemeinern, Metamodelle malen, DSLs bauen, wenn ich eine gewisse Erfahrung habe. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma Produkte in einer bestimmten Domäne herstellt, dann sammeln die im Laufe dieser verschiedenen Produkte eben Erfahrung und die werden dann irgendwann mal beschließen, okay, das nächste Produkt bauen wir modellgetrieben, weil zum Beispiel die Erfahrung schon da ist und weil wir auch wissen, wie wir es realisieren und so weiter und so fort. Das heißt, da wird man oft quasi in einem neuen Projekt von vorne direkt gleich modellgetrieben anfangen. In anderen Umfeldern, im Projektumfeld, wo quasi ne, in einer mehr oder weniger für die Teammitglieder unbekannten Domäne eine Horde Freiberufler und Berater zusammengesammelt wird, ja, die dann irgendein Problem lösen sollen, da sieht es oft ein bisschen anders aus. Da wird man zunächst mal eine sogenannte Referenzimplementierung oder eben auch vertikalen Prototyp von Hand machen und wird sich dann überlegen, welche Anteile lassen sich daraus denn gut automatisieren, generieren. Und wird das dann eben sozusagen nochmal refactoren in der Hoffnung, dass der Rest des Projekts dadurch dann netto sozusagen beschleunigt wird, weil eben die ganzen anderen ähnlichen Zusammenhänge automatisiert werden können. Und letztendlich geht es wieder darauf hinaus, was ich vorher bei dieser Architekturdiskussion erwähnt hatte. Wenn man nicht weiß von vornherein, ob man modellgetrieben arbeiten wird oder nicht, ja, dann sollte man eben trotzdem eine technologieunabhängige Architekturdefinition machen, ein explizites Technologie-Mapping und so weiter und so fort, weil es einem dann später, wenn man merkt, hey, jetzt implementieren wir gerade die 25. EJB, ja, und jetzt schreibt man gerade schon wieder einen Business-Prozess von Hand, na, dass man dann eben einfach migrieren kann auf ein modellgetriebenes Vorgehen.
Ja.
Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass diese modellgetriebene Geschichte schon eine Reihe neuer Konzepte hat, ne, Metamodell, Generatorbau, Modell-zu-Modell-Transformationen, die dann irgendwann zwangsläufig reinkommen und so weiter, Tool-Anpassung, sodass da schon eine gewisse Erfahrung nötig ist. Das heißt, man muss sich schon überlegen, wenn man modellgetriebene Entwicklung einführt, oder man muss sich klar sein, dass es einen gewissen Einarbeitungsaufwand in das Tooling und in die Konzepte der modellgetriebenen Entwicklung bedarf. Und der Einarbeitungsaufwand ist zwar nicht so groß, wie es vielleicht klingt, aber er ist schon da. Das heißt, eigentlich ist der Umstieg auf modellgetriebene Entwicklung schon so ein bisschen strategisch, ne?
Mhm.
Man braucht schon ein klein bisschen einen längeren Atem, dass man einfach diese Einarbeitungsinvestitionen vernünftig dann unterbringt. Da ist ja auch durchaus sinnvoll, in aller Regel sich ein bisschen externe Hilfe zu leisten. Das rechnet sich einfach.
Klaro.
So teuer sind unser eins nicht, ne?
Ja. Du hattest ja auch erzählt, dass ihr in einem Projekt innerhalb von nur wenigen Tagen schon einen relativ weiten Durchstich erreicht habt.
Genau, ja. Also da kamen mehrere Dinge zusammen. Da kam zusammen, dass die Jungs beim Bau dieses Projekts, die hatten quasi das weiße Blatt Papierproblem, ja. Die hatten quasi Anforderungen, hatten aber keine Vision, wie sie es umsetzen. Und da hat die Tatsache, dass ich dann gesagt habe, hey, lass es uns modellgetrieben machen, und der dadurch resultierende Zwang, Dinge zu formalisieren und klar auszudiskutieren, hat einfach geholfen, sich über Dinge klar zu werden. Und selbst wenn man dann nicht generiert hätte, ja, schon der Zwang, ein Metamodell zu malen und so ein bisschen technologieunabhängig und Konzepte von Technologie zu trennen, schon allein das hat wirklich geholfen. Das war die Originalaussage vom Kunde. Und nachdem ich dann ja dann dabei war und mit dem Umgang mit dem Generator natürlich keine Schwierigkeiten habe, weil ich die ganze Zeit mache, war es dann relativ problemlos, dann aus diesem Metamodell sich einen Generator zu bauen und dann halt so Geschichten wie Hibernate Mapping, Spring Integration und Remoting und Hessian und alles Mögliche halt geschwind zu generieren. Ja? Das ist dann wirklich eine Sache von einem Nachmittag, um sich ein Hibernate Mapping File für eine Entität mit zu generieren oder so. War wirklich kein Akt. Und das hat uns schon weitergebracht. Also insbesondere ich sage immer, modellgetriebene Entwicklung wirkt als Architekturkatalysator. Ne? Weil man kann keine Generatoren bauen, wenn man nicht das, was man generieren will, sich drüber im Klaren ist, und wenn man nicht die Domäne, also quasi das Metamodell hinter den Modellen, wenn man das nicht kennt, und der Zwang, sich darüber Gedanken zu machen und zu formalisieren, hilft, glaube ich, signifikant weiter.
Klingt so, ja. Ich würde sogar noch weitergehen, weil letztendlich der modellgetriebene Ansatz bei euch dann halt als Denkwerkzeug funktioniert hat, für Analyse und Design eigentlich, und damit dazu führt, dass man miteinander redet, und Kommunikation hat ja noch nie geschadet.
Genau.
Na, und die Sachen halt früh klärt.
Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel, nur mal angenommen, also andersrum formuliert, die Jungs haben ganz früh im Projekt angefangen, eine Komponentenstruktur zu malen, ja. Weil das halt irgendeiner gefordert hat, ne? Analyseergebnis, Phase 1, Komponentenstruktur. War halt so auf PowerPoint-Ebene, ne? Was die Linien zwischen den Rechtecken bedeutet haben, hat keiner so genau gewusst, wie immer. Durch die Definition des Metamodells und durch die formale Definition des Begriffs Komponente war man natürlich im nächsten Schritt dann auch in der Lage, die konkrete Komponentenstruktur des Systems zu beschreiben. Weil jetzt auf einmal jeder gewusst hat, was eine Komponente ist. Ne? Eine Komponente ist halt was auf Spring läuft und remote zugreifbar ist und persistent mit Entitäten arbeitet und so weiter und so fort. Das war schon cool.
Ja. Ja, das ist schon ein bisschen erwähnt. Remoting, Komponenten, solche Sachen. Welche Belange lassen sich denn heute generieren schon? Wie weit kann man das treiben?
Da muss ich mal kurz noch ein kleines bisschen ausholen. Ich trenne immer ganz gern zwischen der sogenannten architekturzentrierten modellgetriebenen Entwicklung und der fachlichen modellgetriebenen Entwicklung. Bei der architekturzentrierten Entwicklung geht es darum, dass man die architekturellen Konzepte in dem Metamodell beschreibt und dann eben die Architekturstruktur modelliert und daraus dann typischerweise technische Dinge generiert, ne, die architekturrelevant sind. Dazu gehört eben, um deine Frage zu beantworten, Persistenz, Workflow, Remoting, dann die ganze Glucode-Geschichte und Deployment-Descriptor-Geschichte für J2EE oder Eclipse-Plugins oder Spring, Build-Skripte, Deployment-Skripte, Test-Harnesses, alles solche Sachen. In aller Regel ist das, wenn man es richtig macht, würde ich mal sagen, über 80% des zu schreibenden Codes. Weil so wirklich viel Fachlichkeit haben wir in aller Regel nicht, wenn man es mal wirklich realistisch sieht. Ne? Weil ich mache mir da immer Spaß draus, sozusagen dann zu fragen, okay, und was ist fachlich? Und dann kommt irgendeiner her und sagt irgendwie Security. Das heißt, Security kann man deklarativ handeln. Ist nicht. So kann man eins nach dem anderen eigentlich abfrühstücken. Bei der fachlichen modellgetriebenen Entwicklung ist es halt ein bisschen schwieriger, weil da eben jetzt wirklich Domänen, also fachliches Domänenwissen reinkommt. ja? Bei der Frage, was man generieren kann. Und was da halt sehr schön reinkommt, oft sind halt Business-Prozesse, ne? Dass man tatsächlich in der, in Anführungszeichen, Analyseabteilung, ja, also in denen, die sich halt über die Prozesse Gedanken machen, die malen ein Aktivitätsdiagramm, und was man daraus dann generieren kann, ist halt zum Beispiel eine komplette Implementierung einer persistenten Business-Prozess-Engine. Ja? Natürlich aufbauen auf irgendwelchen Frameworks, JBPM oder was auch immer. Aber das geht dann schon stark in Richtung Fachlichkeit. Oder zum Beispiel in Versicherungsumfeldern. Da hat man oft die Beschreibung von Versicherungsverträgen beziehungsweise von den ganzen Finanztransaktionen, Policen, Risiken und so weiter, die dahinter stehen. Da hat der Arno Hase zum Beispiel schon sehr viel mit DSLs gemacht. Ja, da wird dann so ein Versicherungsprodukt mit einer DSL beschrieben und daraus wird dann eben entsprechender Code generiert, der es zur Laufzeit umsetzt. Mhm. Was mir noch wichtig ist bei dieser Geschichte der architekturzentrierte modellgetriebene Entwicklung, es reicht nicht, mit einer Menge von nicht aufeinander abgestimmten Generatoren, Stichwort Xdoglet, ja, sich irgendwelchen Glue-Code zu generieren. Wenn man nämlich zum Beispiel sowohl Deployment-Skripte als auch Remoting-Infrastruktur generieren will, mal als Beispiel, dann reicht es nicht zu wissen, es gibt hier Komponente X und Komponente Y, sondern man muss wissen, dass Komponente X mit Komponente Y redet und dass die auf verschiedenen Knoten sitzen. Ja? Netzwerkknoten. Ja. Weil sonst weiß ich nicht, dass ich remote reden will. Ich kann auch nicht ein Deployment-Skript generieren, wenn ich nirgends definiert habe, welche Komponenten jetzt zum Beispiel auf einem bestimmten Host laufen sollen, in welchem Applikationsserver. Ich kann auch keinen Glue-Code generieren, wenn ich nicht definiere, welche Komponente auf welcher Plattform laufen soll. Wir hatten zum Beispiel Projekte, wo die Komponentenbeschreibung technologieunabhängig war und wir konnten dann einfach sagen, okay, deploye bitte eine Instanz dieser Komponente auf einen Spring-Server, das war halt Tomcat mit Spring innen drin, ne? Und deploye eine Instanz einer anderen Komponente auf den Client, das war Eclipse. Und dann wurde eben für den einen ein Plugin generiert, für den anderen der ganze Spring-Kram und es wurden entsprechende Jar-Files generiert. Das eine war dann halt das ganze Plugin-XML, was man sonst noch braucht und im anderen Fall war es halt ein Jar-File mit dem Code für Spring oder mit den Artefakten für Spring und Batch-Dateien wurden auch noch generiert, die das Ganze dann in der Gegend rum kopiert und gestartet haben. Wow. Das heißt, man braucht verschiedene Modelle, die verschiedene Aspekte des Systems beleuchten. Das Typmodell, das definiert Komponententypen, Datenstrukturen, Abhängigkeiten, Interfaces. Das Kompositionsmodell, das beschreibt, wer mit wem redet. Und das Deployment- und Hardware-Modell sozusagen, wo beschrieben wird, welche Komponenten laufen auf welcher Plattform, auf welchem Knoten. Und wenn man das macht, dann kann man unglaublich viel automatisieren. Unglaublich viel. Mhm. Wirklich cool. Macht richtig Spaß.
Markus, muss man denn überhaupt noch was generieren, wenn man jetzt eine, wie auch immer, geartete, ideale Plattform hätte?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also, weil die Diskussion ja oft so geht, so nach dem Motto, wenn ich eine gute Plattform habe, kann ich mir Generierung sparen. Oder andersrum, Generierung nur als quasi Workaround um schlechte Plattformen. Ne? Das, ja, das kommt eigentlich aus dieser Xdoglet-Ecke. Genau. Na, man hat bei J2E irgendwann hat's mal genervt und man hat beschlossen, lass uns einen Generator bauen, der uns die ganzen lästigen Dinge einfach abnimmt. Hat seine Berechtigung. Und dann kommt eben die Frage, habe ich, wenn ich eine vernünftige Plattform habe, da wird dann in aller Regel Spring genannt, ja, brauche ich dann noch Generierung? Und meine Antwort ist halt, ja, klar, allerdings aus anderen Gründen. Na, es spart einem nicht mehr so viel Arbeit wie bei J2E, klar, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Spring weiß nichts von Knoten, von Remote-Kommunikation, das sind alles Dinge, die ich auch in Spring von Hand machen muss. Zwar muss ich nur irgendwo einen Aspekt deployen oder irgendwo eine Bean deployen oder irgendwo ein Interface implementieren, also es ist erheblich weniger Aufwand, aber trotzdem so dieses Big Picture des Gesamtsystems kriege ich auch nicht, wenn ich auf einer guten Plattform arbeite. Besonders kritisch wird es, wenn ich auf mehreren Plattformen arbeite. Ne? Ich meine, wenn ich zum Beispiel Spring und Tomcat auf dem Server einsetze und Eclipse auf dem Client, dann habe ich eben nichts mehr, wo ich quasi das System als gemeinsame oder als ein Artefakt sehe. Ne? Ich habe halt da Spring-Sachen und Eclipse-Sachen. Und wenn ich da eben dann modelliere, die Konzepte unabhängig von der Umsetzung, dann kann ich halt schon wieder sehr viel automatisieren, dass man eben sagt, wenn ich mit von Eclipse mit dem Spring Server reden will, dann brauche ich auf dem Spring Server ein Häschen. Ich muss die entsprechende Bean, muss ich mit diesem Häschen-Wrapper da wrappen eben. Ich muss auf Client-Seite einen entsprechenden Proxy haben. Ich brauche auf Client-Seite dann irgendwas, was da in der Eclipse-Umgebung Häschen spricht, was wieder anders läuft als auf Spring und so weiter. Und da ist noch immer noch jede Menge Potenzial.
Mhm. Habt ihr denn Erfahrung gemacht, wie es läuft, wenn sich dann bei den Technologien doch noch irgendwas ändert in letzter Minute, ihr euch dann doch noch für einen anderen Database-Mapping-Layer oder sowas entscheidet?
Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass ich solche technologiespezifischen Dinge versuche, in diesen Generierungstemplates zu kapseln. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Technologie einsetzen will, also von mir aus von Hibernate auf JDO gehe oder von Spring auf EJB, warum auch immer, ja?
Ja.
Dann muss ich eben genau diese Abbildungsvorschriften, die mir meine Konzepte, also die Modelle und den handgeschriebenen Code, abbilden auf die Infrastruktur, die muss ich anpassen. Und das sind eben die Generierungstemplates. Aber dadurch, dass die ja sozusagen allgemein verwendbar sind, ist der Aufwand natürlich relativ gering. Ich muss mir halt einmal überlegen, wie bilde ich meine Dinge jetzt auf diese neue Plattform ab? Und dann muss ich die entsprechenden Abbildungsregeln anpassen. Und das ist erheblich weniger Aufwand, als wenn ich an allen Stellen, wo ich das möglicherweise von Hand gemacht habe, in einem normalen Projektumfeld, nur das von Hand umstellen muss. Das heißt, die Möglichkeit, Technologie oder Plattform zu ändern, zu migrieren, wird durch modellgetriebene Entwicklung erheblich vereinfacht. Na, weil eine Template generiert ja quasi viele Stellen. Und sonst müsste ich die vielen Stellen von Hand ändern. So ändere ich die Template.
Ja. Ich habe, Eberhard da mal schon mal die Frage gestellt, in vielen Fällen wird halt einfach per Default entschieden, halt einfach so eine Enterprise-Lösung zu wählen, während hingegen halt die großen Internetriesen, Google, Amazon, Yahoo und so weiter mit viel einfacheren Lösungen auch sehr erfolgreich sind. Was denkst du zu der Fragestellung?
Naja, ich glaube, jetzt sind wir quasi wieder am Anfang, ne? Diese Technologie und Standardgläubigkeit ist genau der Punkt. Man hat heutzutage keinen Nerv mehr oder die Manager haben nicht das Standing dafür oder den politischen Rückhalt zu sagen, hey, J2E oder was auch immer ist viel zu kompliziert, wir machen da was Eigenes. Ne? Da fehlt zum einen der Wille dazu, der politische in aller Regel, zum anderen fehlt aber auch oft die Kompetenz. Also man muss ja auch eins sagen, wenn Google da beschließt, es baut sich seine eigene Plattform, dann bedeutet das natürlich auch, dass sich Google da ein paar relativ fähige Leute anlacht, ja, die ihnen das bauen. Die holen sich dann die besten Middleware-Experten aus irgendwelchen 5 Firmen, die vorher schon alle mit den jeweils anderen Dingen auf die Schnauze gefallen sind und da eben entsprechend Erfahrungen gemacht haben. Und die bauen das dann. Die haben einfach das Geld und auch die Reputation, dass die guten Leute kommen und eine maßgeschneiderte, für sie ideal passende Lösung bauen. Das kann man sich im sozusagen rauen Projektgeschäft einfach auch nicht einfach immer leisten.
Oder liegt das auch daran, dass die Internet-Startups das viel einfacher haben oder nehmen, eine Open-Source-Lösung auszuwählen gegenüber einem IBM oder...
Wobei ich in der letzten Zeit schon feststelle, dass auch große Firmen durchaus bereit sind, mit Open-Source-Dingen zu arbeiten. Also Also deutlich, finde ich. Also ja. Also wirklich große Marktführer, ich meine, ich kann jetzt keine Namen nennen aus den üblichen Gründen, aber also das Thema Open Source ist, glaube ich, nicht mehr so dramatisch. Ich glaube eher, das Thema Standardisierung ist halt der Punkt. Ne? Wenn das Rechenzentrum von, keine Ahnung, Daimler Chrysler halt weiß, wie man mit J2E umgeht und ihren IBM WebSphere in- und auswendig kennen, dann gibt es natürlich schon eine gewisse Berechtigung, dass die Angst davor haben, dass jetzt einer daherkommt mit Spring und ohne JMS und ohne Managebar, verstehst
du? Ja.
Das hat ja aus der operativen Sicht auch seine Begründung in aller Regel. Aber ich glaube schon, dass ein Problem ist, dass die Leute sich nicht mehr in der Lage fühlen, sich, wie gesagt, Gedanken über Konzepte zu machen, sich dann zu überlegen, gibt es eine vernünftige Lösung oder gibt es keine, müssen wir sie selber bauen. Stattdessen kommt eben einer her und sagt, hey, hier, Internetsystem, da brauchen wir J2E, EJB. Und die Folgen sind genau die, über die wir vorhin geredet haben.
Ja, Thema Open Source, du hast selbst ja auch ein Open Source Projekt laufen, das ist Open Architectureware. Willst du das mal vorstellen?
Ja, wobei das also nicht mein Projekt ist, ich habe es ja nicht initiiert, ne?
Nee, aber du bist einer der Hauptpersonen dort.
Ja, genau. Also ich bin einer, der viel committed und der eben auch dadurch, dass er in der Öffentlichkeit ständig drüber redet, bei Konferenzen und so, mit dem Tool halt auch assoziiert wird. Ja, Open Architecture ist letztendlich eine Plattform zum Bau von Generatoren im modellgetriebenen Umfeld. Das heißt, es hat verschiedene Komponenten, also sowas wie Modellparser, um eben UML-Modelle per XMI zu lesen oder eben auch XML-Modelle, textuelle Modelle, Visio-Modelle. Es hat eine Möglichkeit, Modell-zu-Modell-Transformationen durchzuführen. Man kann dann Code generieren über eine eigene Template-Sprache, die heißt Expand und die ist auch um einiges besser als zum Beispiel Velocity. Das kriege ich bestimmt wieder Flame-Mails. Aber es bestätigen alle, die es schon verglichen haben, ne? Es gibt eine Unterstützung zur Beschreibung von Metamodellen und daraus folgend dann zur Konfiguration des Generators basierend auf dem Metamodell und so weiter und so fort. Ist sehr, sehr flexibles Tool, hat sich durchaus auch in vielen größeren Projekten, auch bei nennenswerten namhaften Kunden bewährt. Tja, was es nicht ist, das wird ja auch oft mit Andromeda verglichen, ne? Was wir nicht haben und glaube ich auch nicht vorhaben, wenn ich das richtig einschätze, ist, dass man quasi mit dem Generator eine große Menge von Standard-Templates ausliefert. Ne? Wenn man sich Andromeda anguckt, die haben ganzen Cartridges für J2EE, Spring, Hibernate. Das heißt, der Generator wird eigentlich von sehr vielen Leuten verwendet, um quasi für die entsprechenden Plattformen Code zu generieren. Open Architecture hat so ein bisschen einen anderen Fokus, nämlich eine Plattform zum Bau für eigene Generatoren, ne? Für eigene Plattformen, für eigene Architekturen. Das heißt, mit Architecture werden viel mehr Generatoren entwickelt und dann eingesetzt, wohingegen mit vielen anderen Tools eben der bereits fertige Generator eingesetzt wird. Ne? Im Projekt tut man beides, aber Open Architecture bietet eben besonders gute Unterstützung für diesen Aspekt des Generatorbaus. Und das unterscheidet es eben von vielen anderen.
Gut.
Was vielleicht noch zwei Sätze interessant ist, es gibt dann wohl Ende des Jahres ist die Version 4 geplant und da wird es eine Integration mit EMF geben, dem Eclipse Modeling Framework und eine Workflow Engine, um dann die entsprechenden Transformationen und Generierungsschritte noch genauer konfigurieren zu können. Also wir sind ziemlich aktiv und da wird es gegen Ende des Jahres was geben.
Ah, prima. Ich habe ein paar Fragen dazu, wie läuft es in Projekten. Ich schlage dir mal alle nacheinander vor. Du kannst dann halt einfach eins nach dem anderen vielleicht angehen. Zum einen interessiert mich, wie funktioniert das Ganze iterativ, inkrementell in einem Projekt? Vor allen Dingen, wie viele Leute haben halt so die Modelldateien gleichzeitig offen und müssen daran vielleicht Änderungen vornehmen? Ist das so, dass Entwickler das Modell anpassen, wenn sie irgendetwas geändert haben wollen und dann neu generieren und dann damit losentwickeln? Und wie ist es mit Refactoring, sowohl auf Modell- wie auf der Code-Seite?
Okay. Überlegen, wie man das am besten beantwortet. Ich fange mal mit diesem Thema, wie viele Leute im Team an. Die Frage, inwiefern Modelle im Team vernünftig bearbeitet werden können, hängt zu 100% an dem betreffenden Modellierungswerkzeug. Angenommen, man hat reine XML-Modelle. Also man denkt sich eine eigene XML-DTT aus und spezifiziert damit eben seine Struktur. Nur mal angenommen. Dann kann ich diese Modelle natürlich ganz normal mit CVS verwalten, mergen und so weiter. Ja, das heißt, da gibt es im Team keine Probleme. Also beziehungsweise die gleichen Probleme wie bei normalem Programmiercode. Mhm. Ja, wenn ich mit UML arbeite, dann hängt es natürlich davon ab, wie das Tool es unterstützt. Beispiel MagicDraw. Da gibt es diesen Team-Server und der funktioniert auch ganz gut. Das heißt, die Leute arbeiten nicht auf einer Modelldatei, sondern kommunizieren mit dem entsprechenden Server und man kann auf Modellelement-Ebene locken, ne, CK, und kann dann da eigentlich völlig problemlos an einem großen, gescherten Modell arbeiten. Ob man das will, ist eine andere Frage, weil je größer das Modell wird, desto länger dauert die Generierung. Deshalb macht es möglicherweise Sinn, Dinge in verschiedene Detailmodelle aufzusplitten. Und dann eben nur Teile immer zu generieren. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, die Frage, wie das im Team funktioniert, hängt ganz, ganz stark vom Tool ab. Es gibt eigentlich durchaus UML-Tools, mit denen das gut funktioniert. Nicht alle. Der nächste Punkt war diese Frage, Modellierung versus Programmierung, ne? Ändern die Entwickler im Modell, wenn sie was geändert haben wollen.
Genau.
Und ja, klar. Also es gibt eben in so einem Projekt dann ein Programmiermodell zur Entwicklung von Anwendungsfunktionalität und das besteht eben darin, dass bestimmte Dinge im Modell geändert werden und andere Dinge nachher im Code. Und wenn ein Entwickler Fachlichkeit umsetzt, dann modelliert er ein bisschen, programmiert ein bisschen, testet ein bisschen, modelliert wieder ein bisschen und so weiter. Das heißt, es wird nicht getrennt in Designer, die Modelle malen, ja, und Codierer, die dann da nachher irgendwo noch irgendwelchen Verhaltenscode einfügen, weil das keinen Sinn macht. Die Aspekte gehören ja untrennbar zusammen. Man spezifiziert sie nur mit eben unterschiedlichen Ausdrucksformen. Das eine ist Modell, das andere der Code. Und deshalb macht jeder alles.
Hat man dann gemeinsames Eigentum oder der Modelle? Oder gibt es da halt wirklich, dass jeder seine Insel hat, sein Subsystem oder seine Komponente?
Das gäbe ich nicht vor, ne? Also okay. Es gibt Projekte, da arbeiten alle an allem, Shared Ownership. Es gibt Projekte, da werden Subteams gebildet und die kümmern sich um bestimmte Subsysteme, die dann halt von mir aus bestimmten Komponenten bestehen oder was auch immer. Es gibt auch Projekte, wo man sagt, man hängt so ein bisschen an der Modellierungsnotation auf. Ne? Zum Beispiel gibt es halt ein paar Leute, die kümmern sich um diese Prozessgeschichten. Andere kümmern sich um die Komponentenstrukturen. Also ich meine, Da muss man eben aus dem Projektkontext entscheiden, was ist das Richtige. Da sagt modellgetriebene Entwicklung nichts dazu.
Ne? Okay.
Zu der Frage Refactoring, da muss man jetzt, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Und zwar muss man unterscheiden in den Anwendungsentwicklungsvorgang, wo man eben mit einem vorhandenen Generator Modelle malt, generiert und Anwendungen entwickelt, und in die Generatorentwicklung. Ne? Gucken wir uns mal die Anwendungsentwicklung an. Wenn ich da was refactoren will, dann bedeutet das eben, dass ich eben bestimmte Dinge im Code einfach refactor, wie ich das halt normalerweise auch mache, mit der IDE. Sobald natürlich Dinge betroffen sind, die im Modell beschrieben sind, wird es ein bisschen schwieriger, weil das eben dann nicht toolübergreifend funktioniert. Das heißt, ich muss dann bestimmte Dinge im Modell halt umbauen, refactoren, und dann eben den generierten Code, beziehungsweise den von Hand zu schreibenden Code an den neu generierten Code anpassen. Das ist sicherlich nicht ideal. Also man würde sicherlich haben wollen ein integriertes Tool, wo wenn ich zum Beispiel eine Klasse im Modell umbenenne oder irgendein Modellelement umbenenne, dann sollen die entsprechend abhängigen von Hand geschriebenen Dinge mit umbenannt werden. Ne?
Ja.
Will man haben. Ich weiß, dass die Jungs bei Andromeda auch dran arbeiten. Ist allerdings nicht so ganz trivial, weil das ist ja jetzt auf einmal wieder zielplattformsabhängig. Ne? Wenn ich im Modell was ändere und ich will, dass der generierte Code mitgeändert wird, dann muss das Refactoring-System wissen, dass sich dabei um Java-Code handelt. Ja? Das schränkt die Allgemeintauglichkeit von so einem übergreifenden Refactoring-Tool natürlich stark ein. Eine Sache, die Microsoft macht und die ich ziemlich cool finde und die ich auch irgendwann mal für Open Architecture machen will, wenn ich mal dazukomme, ist folgendes. Die haben auf der einen Seite die DSLs zur Modellierung und auf der anderen Seite haben die ein sogenanntes Recipe-Framework, also Recipe im Sinne von Rezept. Was die jetzt machen ist, dass die, wenn man im Modell was bestimmtes, also Beispiel, angenommen ich modelliere im Modell eine Komponente beispielsweise, und das Programmiermodell sagt, okay, von der Komponente generieren wir eine Basisklasse und ich muss davon erben und die Methoden implementieren, beispielsweise. Mhm. Was die dann machen ist, die generieren eine Constraint, die sagt, das Gesamtsystem ist nur gültig, wenn es eine Klasse gibt, die so und so heißt und von jener gerade generierten Klasse erbt. Na? Das heißt, die generieren quasi Verifikationscode für die IDE, um dann den Entwickler so mit so einer Taskliste dazu zu nötigen oder ihm einfach Schritte vorzugeben, was er noch tun muss, damit aus dem modellierten, generierten Anteil ein vollständiges System wird.
Witzig.
Das ist eigentlich sehr cool. Und wie gesagt, das hat halt den Nachteil, dass man möglicherweise den Quellcode parsen muss und so weiter. Ne? Gibt es eine Klasse, die so und so heißt und von der und der erbt. Aber das ist eine sehr mächtige Geschichte. Und wie gesagt, die Idee wäre, das mittelfristig in Open Architecture auch mit einzubauen, sodass es dann halt mit Eclipse zusammenarbeitet. Ne? Da kann man ja auf den Code drauf gucken, den AST-Framework. Also das ist eine ganz interessante Sache. Und das führt dann eben auch zu übergreifendem Refactoring. Was war da noch eine Frage?
Ich glaube, wir haben alles.
Okay.
Wir haben das schon häufiger mal als private Diskussion geführt. Modellgetrieben und Agilität, passt das zusammen? Ja. Gehen die beiden?
Ja. Ja, also ich bin der sehr ausgeprägten Meinung, dass die zwei sehr gut zusammengehen. Ich möchte mal so 2, 3, 4 Stichpunkte erwähnen. Und zwar anhand vom Agilen Manifest. Ne? Da gibt es ja diese 4 Punkte. Mhm. Der erste war ja Individuals and Interactions versus Process and Tools. Ne? Und letztendlich wissen wir ja alle, dass auch agile Softwareentwicklung Tools einsetzt, sogar ziemlich ausführlich, ne? Also Compiler, Build-Automatisierungstools, Test-Frameworks und so weiter und so fort.
The whole shebang. The whole shebang.
Genau. Das heißt, eigentlich ist ja ein Generator in dem Zusammenhang nur ein weiterer Compiler, der, ne, Spezifikationen, die man mittels eines Modells beschreibt, umsetzt in lauffähigen Code. Das heißt, einen Generator einzusetzen, ist eigentlich nichts Verwerfliches sozusagen. Ne? Das ist eigentlich nichts anderes. Klar, was ein gewisses Problem darstellt, ist, dass man eben, wenn man den Generator parallel zum Projekt erst entwickelt, ja, dass man dann so dieses Zweigleisigkeitsproblem hat, ne? Wie bei Framework-Entwicklung auch. Und da muss man eben aufpassen, dass der Generator, der da von den Generator-Bastlern entwickelt wird, auch tatsächlich die Probleme der Anwendungsentwickler löst. Ne? Wenn das, so wie Framework, Elfenbeinturm, die Kritik kennt man ja, dann kommt natürlich auch beim Generator nichts Vernünftiges raus. Und man muss halt dann die Anwendungsentwickler quasi als Kunden der Generatorentwickler sehen und muss es dann über Timeboxing und kurze Iterationen dafür sorgen, dass die Generatorentwickler tatsächlich das, was die Anwendungsentwickler brauchen, auch zeitnah im Generator umsetzen. Das geht aber gut. Dann die Frage Working Software versus Documentation, ne? Ganz klar, Modelle sind ja keine Doku, die irgendwie unnötig im Regal verstaubt. Modelle sind Code. Nur eine andere Form davon. Mhm. Und was eben auch Fakt ist, ist, dass die man kommt schneller zu lauffähiger Software. Ne? Vorausgesetzt, ich habe den Generator. Weil ich dann nur eine geringe Anzahl von Dingen modellieren muss und ich kriege halt das lauffähige System hinten raus. Das heißt, ich kann viel schneller iterativ Änderungen umsetzen, ne? Responding to change over following a plan, weil ich eben fachliche Änderungen nur im Modell ändern muss und es wird dann eben der nötige Code generiert und das geht einfach schneller, als wenn ich alles von Hand ändere. Wenn ich technische Dinge ändern will, habe ich vorhin schon erwähnt, dann muss ich eben nur in Templates modifizieren. Wenn es blöd geht, hat es Auswirkungen aufs Programmiermodell, dann muss ich Code von Hand anpassen, ne? Oder ummodellieren, aber das kann man relativ gut einschränken, dass es seltenst passiert. Ja, und als letzter Punkt die Frage Kundenintegration versus Contracts. Ne? Ganz klar, ich kann meinen Kunde wirklich besser integrieren, das haben wir auch schon gemacht. Ich kann einen Fachexperten neben mich an den Rechner setzen. Wir modellieren 10 Minuten, generieren und haben eine lauffähige Maske. Ne? Das ist einfach cool, weil der Fachler sehr schnell sieht, na, von seinen Ideen, die er hat, kommt sehr schnell lauffähiger Code raus und er kriegt sofort das Feedback. Also Pair-Programming mit einem technischen Entwickler und einem Fachler funktioniert ganz gut. Ich würde nicht so weit gehen, dass man mit DSL den Fachler alleine vor den Rechner setzt. Es gibt Leute, die behaupten das, ich habe das noch nie gesehen. Aber im Pair-Programming funktioniert es durchaus.
Klar, er hat halt was Konkretes, es ist halt keine abstrakte Prosa oder keine Dokumente, die man halt hin und her tauscht, sondern eben wirklich mit halt konkrete Sachen und sagt, okay, so sieht es halt nachher in der Anwendung aus.
Genau. Man nötigt da, also jetzt kommt Geläster, ne? Oft passiert es ja, oder oft ist es so, dass die Anforderungsspezifizierer, also die Fachler, nicht unbedingt gut darin sind, Dinge präzise, formal, unmissverständlich zu Papier zu bringen. Ist einfach so. Ich sage immer, wenn sie es könnten, wären sie Entwickler geworden. Böse, aber es gibt schon so eine Tendenz bei vielen Fachlern, einfach Dinge mal aufzuschreiben, statt sie zu hinterfragen, Inkonsistenzen zu finden und so weiter. Deshalb sind Anforderungsdokumente auch oft sehr, sehr dick und müssen vom Entwickler sozusagen erst nochmal ausgemistet werden, um die Widersprüche zu finden. Kennt man, ist einfach so. Und wenn man es schafft, die Fachexperten in irgendeiner Form zu formalen Spezifikationen von Anforderungen zu bringen. Ja? Zum Beispiel, indem man sich vor den Rechner hockt und sie dann zusammen mit dem Techniker eine Viertelstunde was modellieren und dann die lauffähige Anwendung sehen. Da kriegt man einfach diese Unsicherheit raus. Man kriegt es formaler hin. Und das ist schon ein Vorteil.
Das ist der gleiche Effekt wie bei testgetriebener Entwicklung im Großen, wo ich mit
Akzeptanztests
mit den Anforderungen anfange.
Absolut, absolut. Ich denke gerade zum Thema Testen, ne? Da gibt's relativ viele Gemeinsamkeiten. Also eigentlich ist ein Modell eigentlich eine formale Spezifikation und ich kann natürlich auch Tests modellieren oder zumindest Korrektheitsconstraints. Das ist nichts anderes als die formale Beschreibung eines Tests. Und wo wir gerade schon beim Testen sind, ich kann natürlich auch, ich kriege durch modellgetriebene Entwicklung noch weitere Möglichkeiten zu testen. Ich habe ja mein Metamodell, was beschreibt, wie meine Modelle aussehen müssen. Und wenn jetzt der Entwickler in Anführungszeichen Blödsinn modelliert, dann kann ich eben im Metamodell Constraints hinterlegen, die diese Fehler erkennen. Sprich, ich habe einfach im Rahmen des Entwicklungsprozesses weitere Stellen, wo ganz implizit Tests passieren und ich kann dann auch Fehlermeldungen ausgeben, die um einiges sprechender sind als klassische Compiler-Fehlermeldungen. Das heißt, man kriegt sozusagen weitere Barrieren rein in das Gesamtsystem, die sicherstellen, dass man richtige Software beschreibt. Und Test-Driven Development passt eh gut, ne? Ich meine, ich kann jederzeit erst einen Test schreiben, dann modellieren, generieren, gucken, ob es funktioniert. Oder wenn man architekturzentriert arbeitet, gehe ich oft so vor, dass ich die Struktur meiner Komponente oder was auch immer im Modell beschreibe. Dann schreibe ich den Test, der die Komponente verwendet. Ne? Mhm. Dann generiere ich die Komponente und implementiere sie und mache das eben so lange, bis der Test funktioniert. Also da gibt es überhaupt gar keine Gründe, warum das nicht gehen sollte.
Ja, was mir vor allen Dingen auch gefällt, ist, dadurch, dass man halt das erste Generat, also die Referenzimplementierung schon testen kann, kann ich halt auch den Entwickler von der Aufgabe entlasten, halt immer wieder halt eigentlich technische Infrastruktur indirekt mitzutesten, weil genau. Ich gehe davon aus, dass diese Sachen dann funktionieren. Und wenn ich halt da was dran ändere, dann wird das eben halt rausgeneriert und man wiederholt sich immer wieder die gleichen Geschichten. Halt die gleiche Information wird halt durch das Generat rausdupliziert, macht aber nichts. Was wird halt nur an einer Stelle im Modell geändert, also einfach eben auch die Einhaltung des Don't Repeat Yourself-Prinzips.
Ja, das ist genau der Fall. Ich ändere was in den Templates, generiere neu und auf einmal habe ich 35.000 Fehler. Ne? Das ist natürlich alles Konsequenz vom gleichen Problem,
ja.
Aber ich kriege halt sehr, sehr schnell sehr deutliches Feedback. Und was auch mitspielt, ich habe ganz am Anfang erwähnt, diese Mock-Plattform, ne? Also sprich eine Plattform, die eigentlich frei ist von dem ganzen technischen Kram. Wenn man das richtig macht, kann man eben die funktionalen Unit-Tests auf dieser Plattform ausführen und dann kommt genau das, was du gerade erwähnt hast. Beim Testen von fachlichen Aspekten gibt es keine Technik mehr, die einem dazwischen funkt. Ne? Man verwendet als Datenbank dann oft HSQLDB, die ist in Memory. Ne? Das funktioniert wunderbar. Man hat einfach viel weniger Zeug, das einem beim Test im Weg steht. Also das funktioniert echt gut.
Jo, sag mal, welche Trends siehst du jetzt am Horizont? Was kommt in den nächsten Monaten an interessanten Sachen auf uns zu?
In der modellgetriebenen Ecke oder generell?
Meinetwegen beides.
Okay, also in der modellgetriebenen Ecke, abgesehen von Version 4 von Open Architecture, wird es, glaube ich, irgendwann mal demnächst konkret mit QVT, also mit diesem OMG-Standard Richtung Modelltransformationen, da wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres, was man gerüchtehalber so hört, auch dann mal endlich was Offizielles da sein. Das heißt, das Thema Modell-zu-Modell-Transformationen wird langsam aber sicher Realität. Ich denke auch, dass die Unterstützung, die IDE-Unterstützung, also die Möglichkeit, eigene Metamodelle zu definieren und darauf basierend dann seine Modellierungssprachen zu definieren, dass das auch Schritt für Schritt besser wird. Man sieht da schon Tools und da wird sich einiges tun. Das heißt, diese ganze modellgetriebene Ecke wird sich einfach weiterentwickeln. Die ganzen Lücken, die es noch gibt an der einen oder anderen Stelle, werden sich langsam füllen. Und das Ganze wird mittelfristig zum Mainstream, bin ich mir hundertprozentig sicher. Außerhalb der modellgetriebenen Ecke, denke ich, gibt es bereits jetzt genügend Anzeichen dafür, was passieren wird. Zum einen, glaube ich, wird es immer mehr leichtgewichtige Plattformen geben und so Geschichten wie EJB 3.0 und J2E werden unwichtiger. Und ich denke auch, Aspektorientierung ist nicht mehr wegzudenken, also auch das wird mittelfristig zum Mainstream werden. Nicht nur AspectJ, sondern auch andere Frameworks an der Stelle. Also auch da passiert einiges. Was sonst noch? Software wird entwickeln, wird immer noch zu teuer sein. Und spätestens in einem Jahr gibt es eine neue Idee, die das Problem löst. ja. Und nächstes Jahr wird hoffentlich das Wetter besser.
Zum Segel fliegen, ja.
Ja, genau.
Gut, Markus. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Oh, das ist jetzt gemein. Keine Ahnung.
if any, wenn es keine gibt.
Ja, nee, fällt mir jetzt, also eigentlich habe ich so das Wichtigste, glaube ich, gesagt, was ich zu dem Thema loswerden will.
Glaube ich
auch. Und alles andere steht auf Völter.de, ne?
Stimmt, genau. Du hast sehr viele Sachen auf deiner Webseite, sehr viele Artikel aus den verschiedenen Zeitschriften, für die du geschrieben hast. Deine Konferenzsachen gibt es alle auf dem Web. Du hast auch mehrere Bücher geschrieben. Willst du kurz erwähnen, welche?
Ja, zum Thema Bücher, was in dem Zusammenhang zu dem Gespräch oder mit dem Gespräch wahrscheinlich am interessantesten ist, ist das Buch zum Thema modellgetriebene Entwicklung, das ich mit Tom Stahl zusammengeschrieben habe, Anfang dieses Jahres rausgekommen. www.mdsd-buch.de, da finden sich die ganzen Infos. Und die anderen Bücher, die ich geschrieben habe, waren ja Patterns-Bücher zum Thema Middleware, also Remoting und Komponenteninfrastrukturen. Klar, total interessant zum Lesen, logisch, muss ja Werbung machen. Aber jetzt in dem Zusammenhang hier, glaube ich, nicht so relevant. Was vielleicht noch interessant ist, Ende des Jahres, ne, am 26. September, wird es bei Spektrum ein Buch zum Thema Softwarearchitektur geben. Da haben, glaube ich, 7 oder 8 Leute mitgeschrieben, Oliver Vogel und so weiter. Zähle jetzt nicht alle auf. Und da habe ich auch ein Kapitel dazu geschrieben. Könnte ganz interessant werden zum Thema Softwarearchitektur, also sicherlich auch lesenswert.
Oh wow, wusste ich nicht.
Ja.
Alrighty, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Markus. Super.
Jo, klar, passt, hat Spaß gemacht.
Hoffe, dass das den Hörern auch das Thema vermittelt hat. Ich glaube, wir haben relativ viel behandelt, sind sehr tief auch gegangen.
Ja.
Gut.
Ansonsten kann man es als Lehrstunde in Schwäbisch noch verbuchen.
Stimmt, ich habe wieder verlernt.
Als nächstes Projekt wird im Süden machen.
Genau.
Okay, alles klar.
Bis dann, tschüss.
Jo, ciao.